Herrn Professor Bringschulte vorstellen, von der Professur für eingebettete Systeme und Organic Computing. Eingebettete Systeme findet man nahezu überall. In einem modernen Auto sind Dutzende bis Hunderte eingebaut. In jedem modernen Kaffeeautomaten findet man so etwas. Und ansonsten, wenn Sie sich umschauen, werden Sie auch hier im Raum noch einige dieser Systeme finden. Jetzt ist es natürlich so, dass solche Systeme vieles nicht können per se, was wir Menschen können. Wir Menschen haben Fähigkeiten zur Selbstheilung. Wenn wir uns irgendwo den Finger schneiden, dann heilt diese Wunde sehr schnell. Wenn ein technisches System Defekte zeigt, wird es sich nicht so heilen wie wir Menschen. Und da muss man irgendwann mal versuchen, in der gewissen Hinsicht von Menschen, überhaupt von Lebewesen zu lernen. Und das ist etwas, das uns Herr Bringschulte jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde nahebringen wird. Wie kann man, wie der Titel so heißt, wenn man sich in die, oder was kann ein Auto von einer Maus lernen? Eingebettete Systeme und Organic Computing.
Ja, Herr Bolacek, danke. Ja, wie gesagt, Herr Bolacek hat ja in seiner Einleitung praktisch schon alles vorweggenommen, was ich in dem Vortrag hier so ein bisschen erzählen möchte. Ich möchte hier eben was über eingebettete Systeme erzählen, etwas über Organic Computing und den Zusammenhang zwischen beiden. Und das, was ein Auto von einer Maus lernen kann, in dem Sinn, die Maus ist wirklich das Tier, nicht die Maus am Computer gemeint, sondern es ist das Tier gemeint. Das heißt, ich möchte ein bisschen darüber erzählen, wie jetzt moderne Systeme eigentlich von Lebewesen lernen können, was wir da tun. Und ich möchte das Ganze auch, wenn wir zeitlich hinkriegen, auch mit so einer kleinen Demonstration noch abschließen, ein paar Simulationen zeigen, was man in einem Auto machen kann mit Organic Computing. Und auch so Selbstheilungsfähigkeiten zum Beispiel mal demonstrieren. Gut, wir haben schon zwei Begriffe gehabt. Wir haben einmal eingebettete Systeme als Begriff gehabt und wir haben den Begriff Organic Computing gehabt. Und die müssen wir natürlich erstmal ein bisschen näher bringen. Das heißt, ich möchte mal anfangen mit eingebetteten Systemen. Was ist eigentlich ein eingebettetes System? Na gut, ein eingebettetes System, darunter verstehen wir in Informatik, ein Datenverarbeitungssystem, das ist in ein technisches Umfeld eingebettet ist. Das heißt, nicht der Mensch ist sozusagen der Gegenpart des Rechners, wie an Ihrem Desktop zu Hause, da sitzen Sie an Ihrem Rechner und der Rechner dient letztendlich Ihnen oder sollte zumindest Ihnen dienen, so halbwegs. Bei einem eingebetteten System dient der Rechner nicht einem Menschen, sondern er dient sozusagen zur Steuerung eines technischen Umfelds. Also er steuert es, überwacht es, er regelt das Umfeld. Beispiel hätten wir hier eben so eine Kaffeemaschine. Bei der Kaffeemaschine habe ich irgendwo einen Wasserbehälter, da muss ich Wasser zum Kochen bringen. Ich habe gewisse Ventile, die ich irgendwann öffnen muss, wenn das Wasser kocht. Und da haben auch eigentlich auch alle heutigen modernen Kaffeemaschinen haben da irgendwo einen kleinen Rechner drin, so einen ganz einfachen kleinen Rechner, so ein Euro-Teil, das dann die ganze Koordination übernimmt. Das ist ein klassisches Beispiel für ein eingebettetes System, weil dort eben der Rechner eine Maschine steuert und nicht dem Menschen direkt dient. Der dient natürlich indirekt dem Menschen als Benutzer der Kaffeemaschine, aber sie drücken nur den Einschalter, was sie haben wollen, und die eigentliche Steuerung übernimmt dann der Rechner. Wie gesagt, wenn man einen PC hernimmt, ganz normalen PC, der kann jetzt sowohl eingebettet sein oder nicht, denn wie Sie ihn verwenden wollen, wenn Sie Ihren PC zu Hause auf dem Schreibtisch haben, wie schon gesagt, dann ist es kein eingebettetes System, weil er eben seine Rechenleistung Ihnen als primärem Nutzer zur Verfügung stellt. Sie können aber den gleichen PC hernehmen und können den in der Fabrikhalle stellen, wo irgendwas produziert wird, zum Beispiel Autos oder Schreibmaschinen oder was auch immer. Wenn dieser PC dann eben dort eine Fertigungsanlage, zum Beispiel so ein Förderband oder ein Hochregallager oder was auch immer steuert, dann sprechen wir von einem eingebetteten System, weil dann eben der Rechner als Gegenpart keinen Menschen mehr hat, sondern ein technisches System, das er steuert. Ich habe hier noch ein paar mehr Beispiele, wie gesagt, die Kaffeemaschine, die haben wir hier schon gesehen. Ein Telefon ist zum Beispiel auch heute modernes Komforttelefon, ist ein eingebettetes System, da werkt mindestens ein Prozessor innen drin, der die ganzen Abläufe steuert. Festplattenrekorder, Blu-ray-Player, DVD-Player, auch das sind eingebettete Systeme, Fernseher. Ganz lustiges Beispiel hier, der Media Cup, den in Karlsruhe das Teco mal gemacht hat. Das ist so ein Kaffeebecher und in dem Kaffeebecher, am Boden dieses Kaffeebechers unten, sieht man hier so ein bisschen ist Elektronik eingebaut. Und diese Elektronik, die kann die Temperatur hier messen, also wie warm ist die Tasse. Die kann Beschleunigungen messen, also ob ich die Tasse jetzt hochnehme, wegstelle etc. Und die hat einen kleinen Rechner und eine WLAN-Verbindung. Und was damit gemacht worden ist, sind zum Beispiel so Dinge wie, okay, wenn jetzt die Temperatur niedrig ist, scheint also der Becher leer zu sein und wenn die Kaffeemaschine gleichzeitig eben noch keinen Kaffee produziert hat, dann soll die Kaffeemaschine automatisch mal anfangen, Kaffee zu produzieren. Oder aber eine andere Anwendung, wenn jetzt mehrere solcher Tassen zusammen in einem Raum sind und alle Tassen sind heiß, sprich in allen Tassen ist Kaffee drin, dann kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass in dem Raum eine Besprechung stattfindet, wenn da 6, 7, 8 Tassen zusammen sind, alle sind heiß und dann kann zum Beispiel, wurde auch gemacht, automatisch draußen ein Türschild angehen, Besprechung bitte nicht stören. Also solche netten Scherze kann man da mit eingebetteten Systemen machen. Ein paar weitere Beispiele, natürlich klassisches Feld, die Raumfahrt, hier so eine Marssonde mit verschiedenen wissenschaftlichen Experimenten oder auch ein Satellit, wobei das eine besondere Klasse von eingebetteten Systemen ist. Das sind nämlich Systeme, an die ich nicht mehr rankomme, wenn die mal gestartet sind. Das sind ganz besondere Anforderungen. Also wenn jetzt in der Kaffeemaschine der Controller kaputt geht, na gut, entweder je nachdem, wenn es eine teure Kaffeemaschine ist, kann ich den ersetzen, wenn sie billig ist, schmeiße ich ihn weg. Wenn hier drin ein Controller kaputt geht, das ist ein Milliarden-Euro-Projekt, dann haben Sie ein Milliarden-Euro-Projekt in den Sand gesetzt. Also da müssen Sie jetzt spezielle Maßnahmen dafür treffen, dass das eben nicht passiert. Und da sind wir schon so ein bisschen bei dem Thema Selbstheilung, auf das ich später noch genauer eingehen möchte. Klassisches Beispiel für eingebettetes System sind unser heutiges Autos. Heutige, selbst Mittelklasse-Fahrzeuge haben 30 bis 40 Prozessoren, die das Fahrzeug steuern, mindestens. Dort haben Sie die ganz verschiedensten Aufgaben, sei es von der Motorsteuerung, also der ganze Powertrain-Bereich, Infotainment-Bereich, Navigation, ja, solche Sachen wie Assistenten, von einfachen Sachen wie ABS oder ESP, wie jedes Auto heute hat, bis irgendwelche Spurhalteassistenten etc., die Sie haben können, Bremsassistenten. Alles das sind Rechner, die arbeiten in einem technischen Umfeld und dementsprechend hier eben liegt ein eingebettetes System vor. Robotik ist ein anderes Beispiel. Da unten die schönen Nanoroboter, die haben Sie draußen gesehen, die stehen draußen. Hier sind ein paar Beispiele, das ist ein klassischer Industrieroboter, der jetzt zum Beispiel in der Lage ist, irgendwo Pakete von einem Fließband zu nehmen. Oder hier mal ein Roboter, mit dem ein Teil eines Roboters, bei dem ein menschlicher Arm simuliert wird, also ein menschlicher Arm nachgebildet wird, der so ein bisschen Richtung humanoide Robotik geht. Das sind ja auch klassische Beispiele für eingebettete Systeme, weil dort die Rechner letztendlich das technische Umfeld in den Roboter oder einen Teil des Roboters steuern. Ein weiteres Beispiel ist hier, ich habe hier ein kleines Video, hoffe, dass es auch mit beiden mit Videos manchmal so tückig mit zwei Beamen, mal schauen, ob es funktioniert. Wenn ihr was sehen kann, das ist ein Video von einem autonomen Fahrzeug, das haben wir bei uns am Institut mal gemacht. Das ist im Prinzip ein Fahrzeug, das automatisch fährt, das fährt so einen Gang entlang. Das hier ist ein Fahrzeug, das ist der Controller, das ist der Rechner sozusagen, der das Fahrzeug steuert. Ein Schemabild von dem Rechner brauchen wir uns hier nicht weiter zu interessieren. In dieser roten Box ist eben der Rechner, das eingebettete System, drumherum ist das Fahrzeug. Da sehen Sie jetzt hier vorne, das Gelbe ist ein Laserscanner. Mit dem Laserscanner kann das Fahrzeug seine Umgebung abtasten mit Laserstrahlen und Entfernungen, so ein Entfernungsprofil erstellen. Und das da hinten ist ein Bachelorarbeiter gewesen, der dann eben die Arbeit hier gemacht hat. Und die Idee war, das Fahrzeug soll das autonom diesen Gang entlang fahren. Das orientiert sich einfach und versucht irgendwo halbwegs in der Mitte des Gangs zu bleiben. Funktioniert mehr oder minder gut. Also Sie sehen, das eiert hier so ein kleines bisschen rum, weil es immer wieder vom linken Rand bis zum rechten Rand fährt. Das ist eine Kameraposition auf dem Fahrzeug drauf. Lustig bei dem Gang war auch folgendes, wenn da mal ab und zu mal eine Tür offen stand, ist das Fahrzeug auch mal schon in die Tür eingebogen. Da habe ich gedacht, ja, geht es da weiter, fahren wir da rein. Aber wie gesagt, das ist ein klassisches Beispiel auch für ein eingebettetes System. Und ich will Ihnen heute am Ende der Vorlesung in der Simulation genau auch so ein Fahrzeug in der Simulation natürlich nicht hier fahren lassen, aber auch im Rechner in der Simulation zeigen, wo wir eben auch jetzt dann solche Selbstheilungseigenschaften implementiert haben. Das heißt, Sie können dort an dem Fahrzeug Prozessoren zerstören, überhitzen etc. Und das Fahrzeug bis zu einem gewissen Grad der Zerstörung fährt das Fahrzeug einfach noch weiter. Vielleicht langsamer, reagiert nicht mehr so schnell, aber es fährt noch. Gut, wie gesagt, es fährt hier weiter jetzt den Gang lang. Schauen wir mal an. Ich hatte es ja vorhin schon kurz angesprochen beim Bereich der Satelliten. Eingebettete Systeme haben ein bisschen andere Anforderungen als normale Rechensysteme. Die stellen ein paar andere Anforderungen und dazu möchte ich ein bisschen was sagen. Also zum Beispiel von Seiten der Schnittstellen. Was haben Sie in Ihrem normalen Desktop oder Notebook oder auch Tablet wie dem hier jetzt an Schnittstellen? Na gut, Sie haben irgendwo was wie einen USB-Schnittsteller, auch ein paar mehr USB-Schnittstellen. Sie haben irgendwo eine Videoschnittstelle. Sie haben irgendwo vielleicht noch ein paar Schnittstellen, eben zur Tastatur eine Schnittstelle, aber das ist es dann im Wesentlichen schon. Eingebettetes System hat viel mehr und viel verschiedene Schnittstellen. Beispielsweise, ich habe schon für eingebettete Systeme Steueranlagen gemacht für solche große Förderanlagen. Da hat es pro Förderstraße an die 1000 Sensoren, digitale Sensoren, die abgefragt werden müssen. Da haben sie also zum Beispiel 1000 digitale Eingänge, 01 Eingänge, ist zum Beispiel, wird gerade Lichtschranke durchbrochen, nicht durchbrochen. Sie müssen Ventile steuern, ein auf, sie müssen Weichen steuern, sie müssen analoge Werte einlesen können, irgendwelche Winkel erfassen können, sie müssen analoge Stellgrößen ausgeben können, also Spannungen etc. Das heißt, sie haben eine Vielfalt, eine große Anzahl und eine große Vielfalt von Schnittstellen, die Sie eben bei reinen Rechensystemen wie Ihrem Rechner zu Hause eben nicht finden. Das ist mal ein Unterschied. Dann haben Sie mechanische Anforderungen. Das Ganze ist natürlich irgendwo robuster oder muss robuster sein. Nehmen Sie mal, stellen Sie wieder Ihren Desktop-PC zu Hause vor und überlegen Sie mal, stellen Sie den mal auf einen Rütteltisch. Es gibt so schöne Rütteltische, mit denen zum Beispiel Sand aus Formen rausgerüttelt wird, so schnelle Vibrationen erzeugen. Stellen Sie den mal auf so einen Rütteltisch, wo es vibriert, und lassen Sie den mal eine Viertelstunde vibrieren. Und dann schalten Sie ihn wieder ein. Ich wette, mit 60%, 70% der Wahrscheinlichkeit fährt er nicht mehr hoch, weil sich innen drin irgendeine Steckverbindung losgerüttelt hat, irgendeine Platine losgerüttelt hat. Sehen Sie sich auch bei Fahrzeugen, da gibt es Erschütterungen. Das heißt, wir müssen einfach einen robusteren Aufbau haben. Wir haben eine raue Umgebung, mechanische Belastungen. Dann natürlich auch noch, stellen Sie sich vor, ein Satellit oder auch eine Kaffeemaschine, da haben Sie eine vorgegebene Form. Die Form gibt der Designer vor. Und Sie müssen Ihr eingebettetes System jetzt da reinbringen. Das heißt, Sie müssen sich an einen begrenzten Raum und eine begrenzte geometrische Form anpassen. Gut, dann gibt es elektrische Anforderungen. In der Regel haben Sie eben in Ihrem Eingebettesystem eine vorgegebene Versorgungsspannung. Ihr Fahrzeug hat zum Beispiel ein Bordnetz von 12 Volt, das ist auch noch störungsbehaftet. Und damit müssen Sie irgendwie leben. Also wenn jetzt der Anlasser betätigt wird oder Sie eine Start-Stopp-Funktion in Ihrem Auto haben, dann wird der Anlasser relativ häufig betätigt, da haben Sie Spannungseinbrüche auf dem Netz. Sie haben Störungen, Hochspannungsstörungen von der Zündanlage. Damit müssen Sie klarkommen. Sind wir vielleicht jetzt im portablen, mobilen Bereich, PDAs oder sowas, Smartphones, irgendwelche mobilen Geräte, dann haben Sie im Prinzip einen limitierten Energieverbrauch, weil je weniger Energie Ihr Gerät verbraucht, desto länger hält der Akku. Und Sie kennen das alle von Ihren heutigen Smartphones, wenn Sie das mal so richtig rannehmen, ist aber in weniger als einem Tag der Akku leer, geht zumindest mit meinem so. Wenn Sie Glück haben, hält er 2 Tage, aber schön wäre es, wenn auch beim Smartphone der Akku eine Woche halten würde. Abwärme ist ein anderes Thema. Wir haben zum Beispiel mal ein Projekt gemacht, bei dem wir Bohrköpfe zum Ölbohren mit entsprechender Intelligenz ausgestattet haben und zum Beispiel die Bohrköpfe selbst Druckschwankungen erkennen konnten beim Ölbohren und entsprechend beim Druckabfall der Anstieg mit Ventile schließen. Dort dürfen Sie nicht so viel, haben Sie ein Problem mit der Abwärme, weil das Ganze muss explosionsgeschützt sein. Explosionsgeschützt ist noch schlimmer als wasserdicht. Wasserdicht ist schon schlimm mit der Wärme. Was wasserdicht ist, da kriegen Sie auch kaum Wärme raus. Explosionsschutz ist noch schlimmer, da kriegen Sie keine Wärme raus und dann haben Sie eben ein Problem, dass Ihr System geringe Abwärme erzeugen muss und Sie überhitzt es einfach gnadenlos. Na gut, und dann eben Zuverlässigkeitsanforderungen, klar bei den Satelliten natürlich, aber auch wenn Sie jetzt ein Fahrzeug steuern wollen oder einen Reaktor oder ein Flugzeug, dann brauchen Sie im Prinzip Ausfallsicherheit, das heißt, Sie brauchen irgendwelche Notmaßnahmen, das heißt, das System darf nicht einfach so ausfallen. Sie können eben nicht wenn Sie auf der Auto, mit Ihrem Auto fahren und plötzlich Ihr Rechner, die Bremsen kontrolliert, irgendwo streikt, nicht einfach mal kurz einen Reset oder einen Booten machen von dem Rechner, um den vielleicht wieder hochzukriegen, sondern das muss auch funktionieren, wenn der Rechner ausfällt. Das heißt, Sie brauchen irgendwelche Backup-Systeme oder Selbstheilungsmechanismen. Und gut, ja, davon eben hier schon mal ein erster Hinweis drauf. Wie gesagt, ein Auto muss eben so ähnliche Eigenschaften haben, wie zum Beispiel dann eben auch ein Lebewesen, eine Maus zum Beispiel, sich eben in gewissen Grenzen selbst heilen können und gewisse Notfallmaßnahmen besitzen. Und ich meine, wenn sich eine Maus zum Beispiel ein Bein verletzt, dann rennt die auch noch auf 3 Beinen weiter. Wenn bei einem Auto ein Reifen platzt, rennt der, ja gut, mit Notlaufreifen auch auf 3, fährt der auch ein Stück weiter. Das ist schon mal so ein gewisser Weg in diese Richtung. Gut, und schließlich haben wir Zeitanforderungen, gerade bei so wieder Fahrzeug, aber auch Flugzeug etc., dann haben Sie jetzt nicht nur das Problem, dass Sie in Ihrem Rechensystem korrekte Ergebnisse berechnen müssen, um das zu steuern, Sie müssen es auch nur in einer bestimmten Zeit tun. Und sowas, wenn ich also sozusagen Ausführungen von bestimmten Tätigkeiten der vorgegebenen Zeit durchführen muss, solche Systeme nennt man ganz speziell dann noch Echtzeitsysteme. Und das ist im eingebetteten Bereich sehr häufig vertreten, dass eben die Systeme Zeitanforderungen erfüllen müssen. Das heißt, bei Echtzeitsystemen gilt zusätzlich, wie beim normalen Datenverarbeitungssystem, sagt man, das Datenverarbeitungssystem arbeitet korrekt, wenn es ein logisch korrektes Ergebnis liefert. Also ganz simples Beispiel, das System soll 2 plus 3 berechnen und wenn 5 rauskommt, ist das Ergebnis logisch korrekt, das System arbeitet korrekt. Ein Echtzeitsystem arbeitet dann korrekt, wenn es logisch korrekt und zeitlich korrekt arbeitet. Hier unten mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier wieder ein Fahrzeug und hier haben wir eine rote Ampel. Und logisch korrekt ist zunächst mal, okay, das Fahrzeug erkennt, diese Ampel ist rot. Das heißt, ich muss anhalten. Das ist logisch korrekt. Jetzt in dem linken Fall ist es logisch korrekt. Das Fahrzeug hat angehalten, aber es war zeitlich leider nicht korrekt, weil es hat einfach zu spät angehalten. Das heißt, das Gesamtergebnis ist nicht korrekt, weil das Fahrzeug zwar logisch korrekt die rote Ampel erkannt hat, aber zu spät. Logisch und zeitlich korrekt wäre eben, wenn es auch hier wirklich zum Stehen kommt. Das gibt also nochmal eine andere Qualität bei eingebetteten Systemen. Wir müssen nicht nur richtige Ergebnisse produzieren, wir müssen es auch noch in der vorgegebenen Zeit produzieren. Und hier unterscheidet man jetzt im Wesentlichen drei Klassen von Echtzeitsystemen. Die härteste Klasse oder die schwierigste Klasse sind die sogenannten harten Echtzeitsysteme. Harte Echtzeitsysteme heißt, ich muss die Zeitbedingungen unter allen Umständen einhalten. Ein Verletzen einer Zeitbedingung bedeutet Schaden. Schaden im Material oder vielleicht noch schlimmer, Schaden an Menschenleben. Das ist ganz schlimm. Also verpassender Zeitschranke ist in dem Fall nicht tolerierbar, wenn ich harte Echtzeitsysteme habe. Als Beispiel kann ich eben zum Beispiel, wenn ich ein autonomes Fahrzeug habe, eine Kollisionserkennung oder eine Ampelerkennung, sowas. Das ist eine harte Zeitschranke, die darf nicht verpasst werden, weil der Anfang der Schaden ist katastrophal, wenn das passiert. Gut, nicht ganz so schlimm sind sogenannte feste Echtzeitsysteme. Dort haben wir sogenannte, keine harten, sondern sogenannte feste Zeitschranken. Und feste Zeitschranken heißt einfach, das Ergebnis wird wertlos, wenn die Zeitschranke überschritten ist. Das Ergebnis ist nicht katastrophal, wenn die Zeitschranke überschritten wird, aber das Ergebnis ist wertlos, ich kann das Ergebnis wegschmeißen. Ein Beispiel, also sozusagen ein Verfallsdatum, mein Ergebnis mit dem Verfallsdatum gekoppelt. Ein einfaches Beispiel, wir können wieder ein Fahrzeug oder können auch ein Flugzeug nehmen, mein Flugzeug ist vielleicht noch ein bisschen offensichtlicher. Wenn Sie eine Position von einem Flugzeug mit einer Radarmessung bestimmen, dann hat diese Position ein gewisses Verfallsdatum, weil das Flugzeug bewegt sich weiter. Nach einer Sekunde ist das Flugzeug schon mehrere hundert Meter von seiner Position weg. Das heißt, Sie können an diese Position, die Sie bekommen von dem Flugzeug, dieser Positionsinformation, können Sie ein Verfallsdatum anheften. Und sobald das Verfallsdatum überschritten ist, dann ist diese Messung einfach wertlos, weil das Flugzeug mittlerweile ganz woanders ist. Das heißt, Sie brauchen eine neue Messung. Das wäre eine feste Zeitschranke. Und schließlich gibt es noch weiche Zeitschranken oder weiche Echtzeitsysteme, bei dem hier die Zeitschranke eher eine Richtlinie ist. Das heißt, ich kann die Zeitschranke durchaus um ein gewisses Maß überschreiten, solange das nicht zu schlimm ist. Oder ich kann sie auch mal wirklich heftig überschreiten, solange es nicht zu oft passiert. Also Beispiel für den Fall, dass ich nicht zu heftig überschreiten sollte, wäre so in einem Auto wieder eine Außentemperaturanzeige. Ob jetzt diese Außentemperaturanzeige jetzt alle 5 Sekunden aktualisiert wird oder ob es mal 7 Sekunden dauert, bis die aktualisiert wird, das ist relativ egal, solange sie halbwegs regelmäßig aktualisiert wird. Oder für ein anderes Beispiel, wenn Sie jetzt einen Videostrom haben, irgendein Video abspielen, wenn Sie ein- oder zweimal hier, dann haben Sie auch ein Echtzeitsystem, das heißt, es muss ja immer ein Bild nach dem anderen immer rechtzeitig kommen, sonst ruckelt es. Wenn Sie jetzt aber einmal irgendwo eine Zeitschranke auch heftig überschreiten, dass einmal ein Bild vielleicht sogar völlig ausfällt, dann bemerken Sie das kaum in dem Videostrom, solange es nicht so oft passiert. Das heißt, wenn Sie meistens die Zeitschranke einhalten und ab und zu mal ein paar Ausreißer drin sind, wirkt das Video immer noch flüssig. Nur wenn es eben zu oft diese Ausreißer kommen, dann können Sie das Video auch nicht mehr angucken. Gut, das war mal so eine gewisse Definition, was sind denn eingebettete Systeme, mit was für Problematiken schlagen wir uns darum, wie unterscheiden die sich von klassischen Rechensystemen. Jetzt schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Ich meine, so ein eingebettetes System in der Kaffeemaschine, das ist relativ trivial, da komme ich mit einem Prozessor aus. Bei Fahrzeugen sieht es schon ein bisschen anders aus. Wie gesagt, heute habe ich bereits mehr als 30 Prozessoren in einem normalen Kfz der Mittel- oder Oberklasse. Wenn so ein Fahrzeug neu programmiert werden muss, wenn Sie das zum Händler bringen, da ist ein Software-Update fällig, dann hängt das in der Regel für mehrere Stunden am entsprechenden Tester, wo ein Update gefahren wird. Kein Fahrzeug gleicht dem anderen. Wenn Sie heute ein neues Fahrzeug irgendwo bestellen und die Konfigurationsliste reingucken, da haben Sie so viele Möglichkeiten, was Sie konfigurieren können. Und das führt dann, jede Konfiguration führt wieder zu einer anderen Softwareoption im Fahrzeug. Sie haben in der Regel weit mehr als 1000 verschiedene Softwarekonfigurationen in Ihrem Fahrzeug. Und wenn Sie jetzt auch irgendein neues Teil in Ihr Fahrzeug bringen, dann funktioniert es in der Regel nicht einfach so, sondern da muss ein Software-Update gemacht werden. Das Fahrzeug muss neu konfiguriert werden. Das heißt, es muss ein neuer Teil Software aufgestellt werden, damit dieses neue Teil in dem Fahrzeug funktioniert. Das heißt, wir haben bereits heute eine gewisse Komplexität und die wird in den nächsten Jahren weiter steigen. Und das Problem ist, je komplexer so ein System wird, desto mehr fehleranfällig wird es, wenn ich das händisch einfach manuell konfiguriere oder versuche manuell halbwegs funktionierend, aber vielleicht sogar eine optimale Konfiguration zu finden. Das Ganze wird schlimmer, weil im Zuge der Prozessorentwicklung, ich meine, wir haben heute Prozessoren mit 16 oder 32 Kernen, Rechenkernen, sind Standard. Im eingebetteten Bereich gibt es auch schon mehr als 100 Kerne, einfache Kerne. In einiger Zukunft, in den nächsten 10 bis 20 Jahren, können wir durchaus erwarten, dass wir im Bereich von Hunderten bis Tausenden Rechenkernen pro Prozessor sind. Das heißt, selbst ein System, das nur einen Prozessorchip hat, besteht letztendlich aus 1000 oder mehr kleinen Rechnern. Und hier jetzt zu konfigurieren, wie spielen die am besten zusammen, was läuft wo, wann am besten, wenn Sie das händisch machen wollen selber, können Sie vergessen. Ist einfach zu komplex. Das heißt, mit traditionellen Entwicklungstechniken kommen wir da nicht weiter. Das heißt, hier brauchen wir neue Wege. Nächster Punkt. Je hochentwickelter Hardware wird, desto höher die Integrationsdichten sind. Also heute haben wir so bereits im Bereich 20 Nanometer Prozesse. Da haben wir jetzt echt ein Problem, dass die Hardware immer unzuverlässiger wird. Ich meine, mit so klassischen Prozessen 70, 80 Nanometer, da kriegen Sie zuverlässige Hardware, die funktioniert. Wenn Sie jetzt aber zum Beispiel ein Bit irgendwo speichern und der Speicher für dieses Bit besteht nur aus ganz wenigen Elektronen, 5 bis 10 Elektronen, die dieses Bit repräsentieren. Also 5 Elektronen da ist eine 1, 5 Elektronen weg ist eine 0. Dann genügt Ihnen ein einziges Alpha-Teilchen, das vom Gehäuse emittiert wird, das dort reinschlägt, um dieses Bit umzukippen. Das nennt man sogenannten Single-Event-Upset, also ein sporadischer Fehler, wo plötzlich einfach ein Bit umkippt von 1 nach 0, einfach sporadisch. Je höher die Integrationsdichten sind, desto stärker wird der Effekt. Und das beobachten wir bereits bei heutigen Techniken, können wir das beobachten. Des Weiteren, je kleiner Strukturen, desto stärker wirken sich Alterungseffekte auf, Übersprechen etc. Das heißt, je höher entwickelt die Hardware wird, desto unzuverlässiger wird sie auch. Das heißt, zum einen werden wir jetzt die Ausbeute, die wir an wirklich fehlerfreien Chips bekommen, die wird gegen Null tendieren. Also es wird kein Chip mehr das Band verlassen, der wirklich fehlerfrei ist. Jeder Chip wird irgendwo irgendwelche Fehler haben, mit denen wir umgehen müssen. Das können statische Fehler sein, das ist noch relativ einfach. Es können aber auch so dynamische Fehler sein, die einfach sporadisch auftauchen. Das ist viel schwieriger. Das heißt, wir brauchen Techniken, um sowohl statische Fehler wie auch solche transienten, sporadischen Fehler zu behandeln. Es gibt heute schon jede Menge Fehlertoleranzmechanismen, nur heutige Fehlertoleranzmechanismen sehen den Fehler als einen Ausnahmefall. Das heißt, die gehen davon aus, das System funktioniert im Normalfall und ab und zu tritt mal ein Fehler auf. Bei künftiger Hardware ist der Fehler der Regelfall. Das heißt, das System, die Hardware wird jeden Augenblick, die sie arbeitet, irgendwelche Fehler produzieren und ihr System, die Software drauf, die muss damit umgehen können, dass die Hardware nicht mehr unbedingt korrekt arbeitet. Das ist jetzt hier sozusagen den geordneten Betrieb in der Anwesenheit von Fehlern, auch nur unter Einhaltung der Zeitbedingungen, das ist eine weitere Herausforderung. Na gut, und schließlich drittens, ich meine, bisher ist es noch, brauchen Sie, glaube ich, nicht zu erwarten, dass irgendjemand versucht, Ihre Kaffeemaschine zu Hause zu hacken. Wenn aber jetzt die eingebetteten Systeme komplexer werden, alle vernetzt werden, dann fängt auch an im eingebetteten Bereich das Problem an, dass wir uns vielleicht gegen Angriffe von außen wehren müssen. Stellen Sie sich ein Sensornetz vor, das irgendwelche interessanten Daten liefert, Bewegungsprofile von Personen. Das mag vielleicht für einen Hacker außen interessant sein, zu wissen, wann sich eine Person wo befindet. Das heißt, versuchen, dieses Sensornetz zu hacken. Oder wenn Fahrzeuge untereinander kommunizieren, um Daten auszutauschen, kann es interessant sein, dass ein Hacker versucht, ein Fahrzeug anzugreifen, um Informationen aus dem Fahrzeug rauszubekommen, Nutzerprofile, was auch immer da interessant sein mag. Das heißt, der Anreiz für Angriffe in eingebetteten Systemen wird auch in den nächsten Jahren steigen. Das heißt, wir müssen nicht nur damit rechnen, dass eingebettete Systeme fehleranfällig sind von der Hardware-Seite, wir müssen auch damit rechnen, dass sie angegriffen werden von außen. Und wir müssen auch dagegen irgendwas tun. Und eben nicht so wie heute, was haben Sie heute bei Ihren Rechnern? Da haben Sie irgendwo einen Virenscanner und Sie müssen halt versuchen, Ihre Virendatenbasis halbwegs aktuell zu halten. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Lebewesen, eine Maus betrachten oder sowas, die hat ihr Immunsystem und das kommt auch mit unbekannten Erregern vor. Die braucht kein Virenupdate. Die wird halt mal ein bisschen krank, aber dann das in der Regel heilt das wieder und danach ist die Maus dafür gegen den Angriff gerüstet. Der passiert nie wieder. Das heißt, auch hier müssen wir im Prinzip lernen von der Natur, dass wir unsere Systeme widerstandsfähiger machen und zwar selbsttätig widerstandsfähiger. Gut, wie gesagt, wenn ich es mal zusammenfasse, also künftige eingebettete Systeme, die sind a, hochkomplex, sie besitzen unzuverlässige Komponenten, sie sind Angriffen ausgesetzt und sie müssen sich in der Regel auch noch in sich ändern, oder an sich ändernde Umgebungen anpassen. Das sind so die Anforderungen, die wir haben. Und wenn wir das mal betrachten, solche Anforderungen haben wir eben bereits in nahezu allen biologischen Systemen. Nahezu alle biologischen Systeme erfüllen diese Anforderungen hier. Und die Schlussfolgerung daraus ist, dass wir einfach künftige eingebettete Systeme lebensähnlicher gestalten müssen, nämlich dass ähnliche biologische Systeme werden, um damit umgehen zu können. Gut, wenn wir jetzt mal ein Thema Organic Computing sind. Wie gesagt, lebende Organismen, die haben eben eine Reihe sehr schöner Eigenschaften. Sie sind komplex, sie sind robust, sie sind anpassungsfähig, flexibel, widerstandsfähig, wehrhaft. Und die Idee von Organic Computing ist jetzt, diese Eigenschaften auf eingebettete Systeme zu übertragen. Das heißt, eingebettete Systeme so zu bauen, dass sie zumindest einen Teil dieser Eigenschaften auch besitzen. Wobei hier keinen Denkfehler machen oder nicht in die falsche Richtung denken. Wir wollen jetzt keine biologischen Computer bauen im Organic Computing, sondern wir bauen nach wie vor Computer mit Silizium, auf Siliziumbasis. Aber es ist immer noch ein technisches System, aber wir wollen eben Prinzipien wie die dynamische Anpassung, diese Selbstheilung, diese Flexibilität, die Robustheit, die wollen wir eben ins technische System übertragen. Das heißt, das Ziel von Organic Computing ist einfach, biologische Prinzipien technisch zu nutzen und damit die Entwicklung, aber auch den Betrieb von eingebetteten Systemen einfach zu verbessern und zu erleichtern. Das heißt also, wir möchten Eigenschaften übertragen, eben eine Zelle, die hat ganz bestimmte nette Eigenschaften und einen Teil dieser Eigenschaften würden wir gerne auf einen Chip übertragen oder im Sinne des Titels dieses Vortrags, so eine Maus als Lebewesen hat eine Reihe sehr netter Eigenschaften und wir möchten ein paar dieser Eigenschaften jetzt auch auf unsere Autos übertragen, dass sie das Gleiche können. Zum Beispiel eben sich in gewissem Maße selbst heilen oder auch selbst optimieren, selbst anpassen. Das wäre richtig schön. Gut, was gehört da dazu? Und ein Schlüsselprinzip, um das zu erreichen, ist, das kann man unter dem Schlagwort Selbstorganisation zusammenfassen. Das heißt, das System muss in der Lage sein, sich selbst zu organisieren, ohne dass eine äußere Kontrollinstanz irgendwie sagt, das machst du das, das machst du das. Es muss von sich aus darauf kommen. Durch Selbstorganisation kann ich eben solches adaptives, robustes Verhalten erreichen und Selbstorganisation kann man jetzt in gewisse Untergruppen unterteilen. Also zum Beispiel Selbstkonfiguration heißt, ich finde anfangs mal selbsttätig eine funktionierende Konfiguration. Sprich, ich habe mein Auto, ich packe jetzt alle Hardware-Komponenten in das Auto rein und das Auto findet, die Software des Fahrzeugs findet selbsttätig jetzt eine Konfiguration, mit der alle Komponenten funktionieren. Und dass es irgendwer sagen muss, jetzt musst du das noch nehmen und den Teil der Software noch nehmen, dass das funktioniert. Selbstoptimierung heißt dann im Betrieb vielleicht die Konfiguration derart zu ändern, dass es besser ist, energieeffizienter, schneller, was auch immer. Selbstheilung heißt im Fall von Schäden eben die Konfiguration derart zu verändern, dass das System immer noch funktioniert, auch nach Schäden. Selbstschutz heißt, sich gegen Angriffe zu schützen von außen. Selbsterklärung heißt, okay, auf Anfrage einem Benutzer, weil der Mensch ist immer misstrauisch, wir sehen das selber, Sie haben Ihr Rechnungssystem, wenn sich irgendwas ändert, sind Sie erstmal misstrauisch. Was hat sich in meinem System geändert? Warum hat sich da was geändert? Das heißt, damit man Akzeptanz hat, muss das System auch sozusagen erklären können, warum habe ich jetzt irgendwas verändert. Und Selbstbewusstsein, in dem Sinne, das ist vielleicht Missverständnis, Selbstbewusstsein heißt, das System muss über seine eigenen Fähigkeiten Bescheid wissen, muss wissen, was es leisten kann. Also nicht ein Bewusstsein im Sinne eines Menschenbewusstseins, sondern einfach, es muss seine eigenen Fähigkeiten kennen, seine aktuellen Fähigkeiten. Beispiel bei einem Roboter, ein Roboter muss eben wissen, was für ein Greiforgan er hat und was er damit greifen kann, was er damit nicht greifen kann. Und diese Eigenschaften zusammengefasst, nennt man auch die sogenannten Selbst-X-Eigenschaften, weil Selbst und eben verschiedene X, X für Konfiguration, Optimierung, Heilung, Schutz etc. Das sind die Selbst-X-Eigenschaften. Und wenn wir jetzt mal vergleichen, einfach nochmal ein Auto mit einer Maus und inzwischen habe ich auch nochmal einen Computer gestellt, mit diesen drei wesentlichen Eigenschaften, nämlich Konfiguration, Optimierung und Heilung, dann haben wir natürlich ganz klar, ein Auto muss konfiguriert werden, das macht der Autohersteller. Sie bestellen und dann konfiguriert er die Software rein, dass alle Komponenten im Auto funktionieren. Auch ein Rechner muss konfiguriert werden, das macht auch der Computerhersteller oder aber auch der Nutzer, wenn Sie eben was Neues reinstecken. Eine Maus muss nicht konfiguriert werden, eine Maus konfiguriert sich selbst, die entwickelt sich einfach selbst. Da gibt es biologische Mechanismen, die zielgerichtet offensichtlich von einer Zelle, einer völlig unspezifischen Zelle bis zu einem lebenden Organismus kommen, der Organismus funktioniert als Lebewesen dann. Das heißt, die Maus ist wirklich in der Lage, sich völlig selbst zu konfigurieren. Das heißt, einen funktionsfähigen Startzustand als Lebewesen zu finden. Bei Defekten muss ein Auto in der Werkstatt repariert werden. Ein Computer muss auch repariert werden, entweder von Ihnen, wenn Sie sich ein bisschen auskennen, oder durch einen Reparaturdienst. Und zumindest solange der Schaden nicht so groß ist, kann eine Maus sich selbst heilen. Die muss nicht repariert werden, die kennt nicht mal einen Arzt. Meine, wir als Menschen können noch zum Arzt gehen, das Ganze unterstützt, aber hier, eine Maus kann nicht mal zum Arzt gehen. Das heißt also, die muss im Wesentlichen selbst mit dem fertig werden, was sie so erleidet. Und auch was Optimierung bedeutet, ein Auto muss, wenn Sie irgendwas verändern, angepasst werden. Bei einem Tuner zum Beispiel, ein Computer muss angepasst werden, wenn Sie was verändern, neue Grafikkarte, was reinstecken, das macht der Nutzer. Ein Lebewesen, zum Beispiel die Maus, die passt sich eben selbst an. Wenn sie jetzt unter anderen Bedingungen lebt, dann ändert sich ihre Muskulatur, sie bekommt vielleicht stärkere Muskeln. Wenn sie in einer großen Höhenlage lebt, dann ändert sich ihr Lungenvolumen, sie passt sich selber den Gegebenheiten an. Und im Organic Computing wollen wir eben im technischen Bereich diese Eigenschaften sozusagen auch so gut wie möglich übertragen. Gut, wie gesagt, wichtiger Begriff ist Selbstorganisation. Das heißt, wir haben hier einen Organisationsprozess, der ohne äußere Eingriff die innere Ordnung des Systems eigenständig und selbsttätig erhöht bis zur Funktionalität. Und hier haben wir im Wesentlichen vier grundlegende Zutaten, die wir bei der Selbstorganisation sozusagen benutzen. Das einmal ist positive Rückkopplung, das heißt, wenn wir irgendwas verändert haben, das hat sich positiv ausgewirkt, dann kriegen wir eine Belohnung, das heißt, wir gehen weiter in die Richtung. Negative Rückkopplung in der anderen Richtung, wenn irgendwas im System sich selbst verändert hat und das hat negative Konsequenzen gehabt, dann machen wir das wieder rückgängig. Dann haben wir allerdings auch ein Gleichgewicht von Nutzung und Erforschung. Gleichgewicht von Nutzung und Erforschung heißt, wenn ich jetzt nur, ich schaue mal, kann man gucken, ob ich hier was malen kann, ob das hier funktioniert. Einen Stift hier holen. Nehmen wir an, wir haben hier so einen kleinen Berg. Und wenn Sie jetzt nur nutzen, das heißt, Sie gehen so lange nach oben, Sie wollen zum Beispiel den höchsten Punkt erreichen, Sie sind gerade hier, und Sie gehen so, Ihre Regel ist, ich mache einfach nur Nutzung, solange es nach oben geht, gehe ich nach oben, und sobald es wieder bei abgeht, gehe ich wieder zurück, dann bleiben Sie letztendlich irgendwo da an der Stelle hängen, weil Sie das hier, das viel höhere Optimum, gar nicht finden. Dahin kommen Sie gar nicht. Das heißt, letztendlich, Sie brauchen hier ein Gleichgewicht. Ich will natürlich gewisse Dinge ausnutzen, Sie müssen aber durchaus auch mal den Weg gehen ins Schlechtere, um vielleicht eben noch einen besseren Benefit hier zu bekommen. Das heißt, dieses Gleichgewicht von Nutzung und Erforschung muss gegeben sein. Na gut, und schließlich haben Sie eben bei Systemen, die aus sehr, sehr vielen Komponenten bestehen, auch sehr vielfältige Interaktionen. Gut, Selbstorganisation findet man sehr, sehr viel in der Biologie, in der Natur. Hier zum Beispiel der Ameisenhaufen, zur Entstehung eines Ameisenhaufens oder solche Vogelschwärme, die sind hochgradig selbstorganisierend. Im Zusammenhang mit Selbstorganisation bei großen Gruppen beobachten oft auch etwas, was man sogenanntes emergentes Verhalten nennt. Emergentes Verhalten heißt, das System zeigt eine Eigenschaft, das Gesamtsystem, das aus vielen einzelnen Teilen besteht, zeigt eine Eigenschaft, die ich eigentlich nicht erwartet hätte, wenn ich nur die einzelne Komponente betrachtet hätte. Das heißt, es entsteht etwas, was ich so nicht erwartet hätte. Das nennt man emergentes Verhalten. Und ein klassischer Fall für negative Emergenz, die Sie alle schon erlebt haben, ist der Verkehrsstau aus dem Nichts. Das heißt, es entsteht ein Stau, obwohl eigentlich nicht wirklich ein Hindernis da ist. Einfach, wenn die Verkehrsdichte steigt, kommt irgendwann mal der Verkehr einfach zum Erliegen, ohne dass es wirklich ein Hindernis gibt. Aus der lokalen Betrachtung, okay, ein Auto fährt und ich möchte einem eine bestimmte Geschwindigkeit fahren und einen bestimmten Abstand zum Vordermann halten, ist es so erstmal gar nicht zu erwarten, dass der Verkehr völlig zum Erliegen kommt. Das ist im Prinzip ein recht komplexer Effekt, der entsteht, der letztendlich dazu führen kann, dass ein Verkehr völlig zum Erliegen kommt, obwohl es kein Hindernis gibt. Oder die Ausbildung ist in der Natur von Ameisenstraßen. Ameisen sind in der Lage, kürzeste Wege zu finden. Das ist eigentlich erstaunlich, weil Ameisen sich sehr primitiv verhalten. Das heißt, sie laufen von ihrem Nest in eine bestimmte Richtung und wenn sie eine Futterquelle gefunden haben, laufen sie genau ihren Weg wieder zurück und ihren Weg zurück wieder zu finden, streiten sie eine Duftspur, sondern Pheromone aus. Das heißt, wenn die Ameise läuft, dann streut sie eine Pheromonspur und sobald sie Futter gefunden hat, läuft sie auf ihre eigene Pheromonspur wieder zurück. Diese Pheromonspur verflüchtigt sich jetzt im Laufe der Zeit. Das heißt, wenn jetzt eine Ameise einen kürzeren Weg zum Futter gefunden hat, dann ist die Pheromonspur stärker, weil es einfach kürzer gedauert hat, zum Futter wieder zurück. Das heißt, da sind mehr Pheromone auf der Spur. Andere Ameisen werden dann auch dieser stärkeren Pheromonspur folgen, sodass sich im Endeffekt, je kürzer der Weg ist, die Pheromonspur immer verstärkt. Je länger der Weg ist, desto schwächer wird die Pheromonspur, bis zum Schluss letztendlich nur der kürzeste Weg übrig ist. Auf diese Art und Weise können Ameisen kürzeste Wege finden, obwohl sie an sich, die einzelne Ameise selber, das Individuum, sehr, sehr einfach gestrickt ist, man das eigentlich nicht erwarten würde. Gut, ein Organic Computing System möchte ich eben das positive Emergenz fördern und negative Emergenz möchte ich vermeiden. Die soll eben vermieden werden. Gut, hier eben noch ein Beispiel für Emergenz, der Verkehrsstau aus dem Nichts. Das hier ist ein Beispiel für optische Emergenz, kann ich das nochmal vergrößern. Eigentlich ist es nur ein Bild mit lauter Flecken, schwarzen und weißen Flecken. Wenn Sie mal genau hingucken, dann erkennen Sie irgendwann den Dalmatiner da, den Hund, der hier sitzt. Das ist ein Beispiel für optische Emergenz. Gut, wie kann ich das jetzt technisch in den Griff bekommen? Ein verbreiteter technischer Ansatz im Organic Computing ist die sogenannte Observer-Controller-Struktur. Das heißt, ich habe mein System, das System ist selbstorganisierend und es bezeigt gewisse emergente Effekte. Um jetzt hier diese emergenten Effekte zu kontrollieren, habe ich erstmal einen Beobachter, der das System beobachtet, wie verhält sich das System, und einen Controller, der eingreift, falls das System sich so verhält, nicht so verhält, wie ich das erwarten möchte. Machen wir ein einfaches Beispiel. Sie wollen jetzt nach Organic Computing Prinzip eine Straßenkreuzung, die Ampelsteuerung einer Straßenkreuzung kontrollieren. Da sind einige Projekte zugelaufen. Es zeigt sich, wenn ich dort solche Organic Computing Prinzipien und Selbstorganisation benutze, kriege ich teilweise bessere Ampelsteuerung hin, als die, die ein Verkehrsdesigner gemacht hat. Jetzt könnte natürlich aber Ihre Ampelsteuerung im Zuge der Optimierung zum Schluss kommen, na gut, wenn ich jetzt gleichzeitig an allen vier Kreuzungen grün gebe, habe ich einen optimalen Durchfluss. Also probiere ich das doch einfach mal. Mal sehen, was passiert. Sie ist ja vielleicht experimentierfreudig, diese selbstorganisierende Ampelsteuerung. Und hier muss jetzt eben dieser Observer-Controller einschreiten und sagen, das bitte nicht. Das ist eben der Effekt, durch Rückführung und Beobachtung eben das emergente Verhalten zu kontrollieren. Gut, wenn ich jetzt solche Systeme habe, die aus sehr vielen Rechenknoten bestehen, also nicht nur ein oder zwei, sondern 100 oder 1000 Rechenknoten, dann lege ich normalerweise so eine Deckschicht darüber, eine sogenannte Middleware, die jetzt sozusagen abstrahiert von den eigentlichen Rechnern da unten, sodass es letztendlich egal ist, ob die Software jetzt auf 100 oder 110 oder 120 Rechnern läuft. Das wird hier entsprechend abstrahiert. Und so eine Abstraktionsschicht, die kann jetzt sehr viel von solchen SelbstX-Eigenschaften realisieren. Wenn ich zum Beispiel hier verschiedene Rechenressourcen habe und ich habe verschiedene Aufgaben durchzuführen, dann kann diese Middleware zunächst mal einfach in Form der Selbstkonfiguration einfach Aufgaben und Ressourcen zuweisen. Das heißt, also zum Beispiel, ich habe hier vier Aufgaben, A, B, C und D zu erfüllen, verschiedene Aufgaben, zum Beispiel in der Fahrzeugsteuerung eine Spur zu finden, eine Kollision zu vermeiden etc. Dann kann die erstmal einfach diese Aufgaben an verschiedene Rechenressourcen zuordnen und zuteilen. Im Zuge der Selbstoptimierung kann zum Beispiel auch im Laufe des Betriebes rauskommen, na gut, diese Aufgabe B, die ist vielleicht besser da aufgetreten. Das heißt, diese Middleware-Schicht, diese intelligente Software-Schicht, die lagert dann die Aufgabe B automatisch von der Rechenressource 2 auf die Rechenressource 1. Oder im Fall der Selbstheilung, wenn zum Beispiel die Rechenressource 2 ausfällt, dann kann ich die Aufgabe D, sofern noch genügend Kapazität vorhanden ist, zum Beispiel auf die Rechenressource 1 überlagern und das System funktioniert auch noch weiter, obwohl es hier eine Ressource ausgefallen ist. Solange nicht zu viele Rechenressourcen ausfallen, funktioniert mein System einfach weiter. Gut, Selbstschutz, da kann ich entsprechend Immuntechniken realisieren, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, einfach die Zeit zu knapp. Gut, als letzten Teil meines Vortrags möchte ich Ihnen jetzt mal eine konkrete Lösung zeigen. Also ich habe jetzt relativ allgemein über eingebettete Systeme und Organic Computing gesprochen und wir haben bei uns in einem Projekt ein künstliches Hormonsystem entwickelt, ein System, das an das biologische Hormonsystem angelehnt ist, um dort eben solche Selbstorganisationseigenschaften zu erreichen. Und die Idee war, auch inspiriert von der Biologie, wie funktioniert, wenn ein Körper sich, wenn sich ein Organismus entwickelt, wie funktioniert das, dass sich Organe ausbilden? Wie funktioniert das? Das funktioniert in der Regel im Allgemeinen so, dass eine Zelle sich spezialisiert und dann Botenstoffe aussendet, Hormone im Prinzip, die dazu führen, dass benachbarte Zellen sich in die gleiche Richtung spezialisieren und so entwickeln sich Organe. Und jetzt haben wir im Prinzip hier ein ähnliches Prinzip gemacht. Ich habe so eine Reihe von Prozessorzellen, also das können Sie im Prinzip jedes in einzelner Rechner. Und jetzt wollen Sie Aufgaben an diese Rechner zuteilen, das soll selbstorganisierend passieren. Und zwar auch noch so, dass zusammengehörige Aufgaben in der Nachbarschaft in solchen Gruppen organisiert werden, dass sich also sozusagen so solche Art virtuellen Organe ausbilden, wo jetzt Aufgaben zusammenarbeiten, die jetzt wirklich oder in der Nähe sind, die eng zusammenarbeiten müssen. Und das haben wir mit hormonbasierten Regelschleifen gemacht. Das heißt, wir haben im Prinzip das Hormonsystem nachgebildet, um solche Selbst-X-Eigenschaften, diese Selbstorganisation, Selbstkonfiguration, Selbstheilung zu realisieren. Gut, wie funktioniert das künstliche Hormonsystem. Wie funktioniert ein natürliches Hormonsystem, das auch endokrine System genannt? Gut, bei uns im Körper hat es vielfältigste Funktionen, Verdauung, Fortpflanzung, Wachstum etc., das wird Hormone gesteuert. Das Grundkonzept ist ziemlich simpel. Wir haben chemische Botenstoffe, das sind die Hormone, die werden von endokrinem Gewebe, in der Regel von Drüsen, produziert und dann entweder in die Nachbarschaft ausgeschüttet, das ist eine Variante, die gehen in die Nachbarschaft von dem Gewebe und wirken dort, oder sie gelangen in den Blutkreislauf und werden dann im gesamten Körper über den Blutkreislauf verteilt. Die Wirkung von so einem Hormon erfolgt es entweder durch spezielle Rezeptoren an der Zellmembran, das ist, eine Zelle hat einen Rezeptor, da kann ein Hormon andocken, das löst dann in der Zelle irgendwas aus. Oder das Hormon kann in die Zelle eindringen und innerhalb der Zelle was auslösen, das gibt es auch, beide Mechanismen gibt es. Das Interessante ist aber, dass im Prinzip die Reaktion einer Zelle auf ein Hormon allein von der Zelle abhängt. Das heißt, eine andere Zelle kann ganz anders auf das gleiche Hormon reagieren. Gut, und damit kann man jetzt im Prinzip zwei Wirkmechanismen sehen. Einmal die direkte Wirkung, das heißt, ich habe endokrines Gewebe, das schüttet jetzt Hormone aus, zum Beispiel beschleunigende Hormone, die irgendeine Produktion in der Zelle anregen, oder bremsende Hormone, die irgendeine Produktion von irgendeinem Stoff in der Zelle abbremsen. Oder ich kann eine Wechselwirkung haben, eine Rückkopplung, das heißt also zum Beispiel in dem Fall, hier wird vom endokrinen Gewebe aus ein Beschleuniger ausgeschüttet, der hier einen Vorgang in der Zelle beschleunigt. Gleichzeitig, durch diese Beschleunigung wird aber jetzt hier ein bremsendes Hormon ausgeschüttet, das wiederum bei dem Gewebe jetzt die Ausschüttung von dem Hormon abbremst, und damit kriegen sie einen geschlossenen Regelkreis. Und das ist ein Vorgang, der in unserem Körper sehr häufig abläuft, geschlossene Regelkreise, das heißt, es werden Hormone ausgeschüttet, die Hormone stimulieren irgendwas, die Stimulation bewirkt ein Gegenhormon, das das Ganze wieder bremst und somit entsteht ein Gleichgewicht. Und wenn das Gleichgewicht gestört ist, sind sie krank. Das kann hier entweder direkt passieren, wie hier, oder das kann indirekt über ein paar Umwege passieren, also über mehrere Stufen, aber die Idee ist im Prinzip die Wechselwirkung. Das ist was sehr Interessantes für das technische System, weil ich kann damit sehr robust Regelschleifen aufbauen. Das heißt, wir haben hier eine sehr flexible Struktur, wir haben eine sehr dezentrale Struktur. Sie haben hier bei einem Hormonsystem, gibt es keine zentrale Kontrollinstanz, also irgendwo eine Einheit, die sagt, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Wir haben einfach Zellen, die Hormone ausschütten und wir haben Zellen, die Hormone empfangen. Und wenn ein oder zwei von den Zellen ausfallen, ist es nicht weiter schlimm, es gibt noch genug andere, die das Gleiche tun. Es gibt keine irgendwo, so, was man als in der Informatik oder der Technik als ein Single Point of Failure ansieht. Also es gibt nicht irgendwo einen einzelnen Punkt, wo ich sagen kann, okay, wenn das ausfällt, dann ist das System tot, sondern das ist sehr, sehr redundant. Insofern ist das Ganze eben hier ein sehr schönes Vorbild für ein technisches System. Und das haben wir im Prinzip gemacht. Wir haben jetzt ein künstliches Hormonsystem aufgebaut, das heißt, wir haben die Hormone nachgebildet. Unsere künstlichen Hormone sind ganz kurze Botschaften, die wir versenden im System. Die können wir entweder in der Nachbarschaft versenden, über einen lokalen Multicast, oder wir können über einen Broadcast die im ganzen System verschicken. Unsere künstlichen Zellen, das sind unsere Rechner, die reagieren auf diese Hormone, wobei die Reaktion selber einfach auch nur von dem Rechner, das ist mit der Zelle abhängt, und wir haben Gegenspieler, die jetzt geschlossene Rückführungen erlauben. Das haben wir im Prinzip einfach nachgebildet. Und im Prinzip haben wir hier drei, ich will es nur ganz kurz aufgehen, dann möchte ich auch noch zum Abschluss eine kleine Demonstration zeigen. Wir haben drei künstliche Hormone ausgebildet. Einmal die sogenannten Eignungswerthormone. Die geben an, wie gut ein bestimmter Rechenknoten geeignet ist, eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Also ein Rechenknoten soll jetzt eine bestimmte Aufgabe erfüllen, zum Beispiel irgendwo Kollisionsvermeidung. Je höher der Hormonpegel bei diesen Eignungswerten ist, desto besser ist der Knoten geeignet, diese Aufgabe durchzuführen. Je geringer der Hormonpegel ist, desto schlechter ist er dafür geeignet. Dann haben wir Suppressoren, Unterdrückerhormone, die unterdrücken jetzt die Ausführung einer Aufgabe von einem Knoten. Die werden einfach von den Eignungswerten abgezogen. Das heißt, je mehr Suppressoren ich ausschütte, desto schlechter erscheint ein Rechner geeignet, eine bestimmte Aufgabe durchzuführen. In der anderen Richtung, als Gegenspieler, haben wir dann die Akzeleratoren. Die Akzeleratoren begünstigen jetzt die Ausführung einer Aufgabe, die werden einfach auf die Eignungswerte drauf addiert. Das heißt, über Akzeleratoren kann jetzt die Eignung eines Knotens, eine bestimmte Aufgabe durchzuführen, verbessert werden. Nur ein Beispiel für Einsatz von Akzeleratoren und Suppressoren. Nehmen wir an, ich habe einen Rechenknoten, der führt Aufgaben aus und jetzt hat er so viele Aufgaben, der fängt an zu überhitzen. Jetzt kann ich einfach anhand analog zur Temperatur anfangen, Suppressoren auszuschütten. Die Suppressoren verringern die Eignung des Knotens für bestimmte Aufgaben. Das heißt, der Knoten gibt irgendwann Aufgaben ab und seine Temperatur sinkt. Ein anderer Knoten, der vielleicht zum Beispiel jetzt batteriebetrieben ist, noch sehr viel Akkuleistung besitzt im Vergleich zu anderen Knoten, kann über Akzeleratoren zum Beispiel sich selbst begünstigen, mehr Aufgaben durchzuführen, weil ich eben noch sehr, sehr viel Akkuleistung habe. Oder wenn ich eine solarbetriebene Anlage habe, dann kann ich zum Beispiel einen Knoten, der gerade momentan in der Sonne von Solar Sonne beschieden ist, kann sehr viele Akzeleratoren ausschütten, sagen, okay, ich ziehe die Aufgaben alle an mich, ich möchte viele Aufgaben durchführen, während ein anderer Knoten, der im Schatten liegt, momentan weniger Aufgaben durchführt. Sobald er wieder im Schatten liegt, kann er dann einfach die Aussendung von Akzeleratoren verringern. Das Ganze führt dann zu so einem Regelkreis. Ich will jetzt nicht groß im Detail auf den Regelkreis eingehen, ein bisschen kompliziert hier, aber im Prinzip Eignungshormone werden ausgeschüttet, dann wird geguckt, wer hat den höchsten Eignungswert, wer hat den höchsten Hormonpegel, der übernimmt eine Aufgabe. Wenn er die Aufgabe übernommen hat, schickt er Suppressoren aus, die Suppressoren verhindern, dass andere die Aufgabe übernehmen und er schickt Akzeleratoren aus, mit denen er versucht, verwandte Aufgaben in seine Nähe zu ziehen. Das ist so ein bisschen so ein Wirkmechanismus, das heißt, irgendwer, der am besten geeignet übernimmt eine Aufgabe, dann schüttet er für diese Aufgabe Suppressoren aus, sodass diese Aufgabe nicht nochmal im System irgendwo anders übernommen wird. Und er schüttet Akzeleratoren in die Nachbarschaft für verwandte Aufgaben auf, um solche Cluster zu bilden. Gut, und das Ganze abschließen möchte ich jetzt einfach mit zwei kleinen Demonstrationen. Zum einen möchte ich Ihnen zeigen, wie hormonbasiert ich eine Lichtsteuerung im Auto machen kann. Das war eine selbstheilende Lichtsteuerung. Dann muss ich hier meine Demo verlassen, meine Präsentation verlassen. Sieht etwas verwirrend aus am Anfang. Gut, was Sie hier sehen, ist im Moment noch nicht arg viel. Wir starten, wir wecken mal unser System hier auf. Es schläft noch. Was Sie hier sehen, soll jetzt die Lichtsteuerung eines Autos sein. Das heißt, Sie haben hier die beiden Hauptscheinwerfer, zwei Nebellichter links und rechts, zwei Blinker links und rechts. Sie haben hier einen Schalter zum Beispiel, mit dem Sie jetzt die Frontscheinwerfer einschalten können. Machen wir das mal, schalten wir die mal ein. Sind die Frontscheinwerfer hier angegangen, sind hell geworden, Sie können sie auch wieder ausschalten. Sie haben hier einen Schalter mit Blinkern. Das Problem ist, die Auflösung von dem Bildschirm ist nicht so optimal. Versuchen wir das Bild zu schieben. Hier ist der Taster für die Blinker hier. Sie können jetzt den linken Blinker hier betätigen. Dann sehen Sie, dann blinkt es hier. Oder Sie können den rechten Blinker betätigen, der ist dann entsprechend auf der anderen Seite. Links, rechts, wenn man sehen würde, ich muss mal wegschieben. Ich schiebe das hier mal weg, dass man das. Sehen Sie, es blinkt rechts hier. Also, wie gesagt, Sie haben hier Funktionen, Sie können noch die Nebellichter einschalten. Sie haben hier oben, wenn Sie mal schauen, haben Sie hier noch eine Fahrtregelung, ein Tempomat. Momentan steht die eingestellte Geschwindigkeit auf 0. Jetzt gebe ich einfach mal eine Geschwindigkeit vor, hier oben, indem ich auf Plus drücke, stelle ich hier mal eine Geschwindigkeit ein, zum Beispiel, was weiß ich was. 50 Stundenkilometer oder 55, egal, 50. Und dann sehen Sie da oben, jetzt wird hier sehen Sie die Gaspedalstellung, 7% Gaspedal. Es versucht ja das Tempo halbwegs auf 50 zu halten, soweit relativ klar. Das Interessante dabei ist jetzt, was passiert, wenn das Ding hier ausfallen. Das Ganze, die Verteilung, wer was macht, wird immer über so ein Hormonsystem gesteuert. Jetzt machen wir mal Folgendes, wir lassen die mal blinken hier. Jetzt gehen wir hier zu dem Blinker, der blinkt. Und jetzt bin ich mal brachial, ich mache diesen Blinker kaputt. Das kann ich dem einfach machen, indem ich einfach dieses Fenster zumache. Ich mache jetzt einfach dieses Fenster der Simulation zu. Oh, was ist passiert? Der Nebelscheinwerfer fängt an zu blinken. Das heißt, das Hormonsystem hat jetzt sozusagen eine Balance. Die Balance. Danke. Der Nebelscheinwerfer. Das Hormonsystem hat eine Unbalance festgestellt und hat versucht, die Balance wiederherzustellen, indem es den Nebelscheinwerfer benutzt hat. Ich kann jetzt noch was anderes machen. Ich kann jetzt einfach auch mal den nicht endgültig kaputt machen. Es gibt noch eine etwas schwerere Methode. Ich kann den einfach nur mal zeitweise suspendieren. Ich suspendiere jetzt auch den Nebelscheinwerfer. Jetzt fängt er an, mit dem Hauptscheinwerfer zu blinken. Das kann ich, das geht auch umgekehrt. Das kann ich zum Beispiel den Nebelscheinwerfer wiederherstellen. Und jetzt sehen Sie, der Hauptscheinwerfer hat aufgehört zu blinken, der Nebelscheinwerfer blinkt wieder. Das kann ich auch mit einem anderen Blinker machen hier, zum Beispiel hier, blinken wir auf der anderen Seite, machen wir den mal aus hier. Dann machen wir den nicht endgültig kaputt, sondern suspendieren den nur. Jetzt blinkt auf der anderen Seite mit dem Nebelscheinwerfer. Jetzt stellen wir den Blinker wieder her. Ja, funktioniert jetzt. Dauert manchmal eine Weile, bis das System eingestellt hat, aber jetzt hat das System wieder eingestellt, jetzt blinkt er wieder mit dem Blinker. Das können wir zum Beispiel mit der Cruise Control machen. Gehen wir mal hier hin. Sie sehen oben, die Fahrtregelung funktioniert hier oben. Wir sind bei 50 Stundenkilometer. Und der Prozessor, der das macht, ist der hier. Das ist der Fahrtregelungsprozessor. Jetzt machen wir mal den Fahrtregelungsprozessor kaputt. Wenn ich das mache, können Sie beachten Sie einfach mal oben, sobald ich den Fahrtregelungsprozessor kaputt mache, werden Sie sehen, dass das Gaspedal hier auf 0 zurückgeht, weil ich habe keinen Fahrtregler mehr. Sie werden sehen, dass die Geschwindigkeit abfällt. Also halten Sie mal einfach diese beiden Anzeigen hier oben im Auge. Was passiert, wenn ich ihn jetzt kaputt mache? Jetzt ist die Gaspedalstellung auf 0, die Geschwindigkeit fällt, aber schon ist die Gaspedalstellung wiederhergestellt, die Geschwindigkeit ist wiederhergestellt, weil jetzt einfach das Hormonsystem diese eine Aufgabe, nämlich Fahrtregelung, von diesem Prozessor, der kaputt war, auf einen anderen Prozessor, in dem Fall auf die Motorsteuerung übertragen hat. Das heißt, die Motorsteuerung hat jetzt die Fahrtregelung mit übernommen. Das heißt, sozusagen die Fahrtregelung ist automatisch gewandert von einem System aufs andere System. Und das Ganze kann ich jetzt noch auf die Spitze treiben. Ich kann zum Beispiel einfach mal hergehen. Machen wir hier mal wieder aus. Nur mal so als Beispiel, das kann man wie gesagt ganz abstrus treiben. Ich mache mal diesen Schalter kaputt. Ich mache mal hier diesen Blinkerschalter kaputt. Jetzt habe ich den Blinkerschalter kaputt gemacht. Und wenn Sie jetzt mal da oben hingucken, ist der Blinkerschalter jetzt auf diesen Taster für die Fahrtregelung gewandert. Das heißt, ich habe jetzt hier den Blinkerschalter. Das heißt sozusagen, Ihr Blinkerschalter ist kaputt gegangen und im Auto ist jetzt die Blinkerfunktion auf den Fensterheber umgesprungen. Das heißt, jetzt können Sie mit dem Fensterheber blinken. Ich meine, ob das sinnvoll ist, ist eine Frage. Wir versuchen hier einfach mal auszureizen. Der Witz an der Geschichte ist, ich meine, solche Systeme, dass zum Beispiel auch bei heutigen Autos ist es teilweise schon so, wenn der Rückscheinwerfer, wenn das Rücklicht ausfällt, das Bremslicht ausfällt, dass dann die Nebelschlussleuchte teilweise benutzt wird, um Bremslicht zu simulieren. Aber im heutigen Fahrzeug sind einige wenige Dinge fest einkodiert. Das hier ist ein völlig flexibles System. Sie können ja kaputt machen, was Sie wollen. Sie können jetzt wild darum zerstören, solange es noch irgendeine Möglichkeit gibt, das wiederherzustellen. Versucht das System, das wiederherzustellen. Gut, wenn wir noch kurz Zeit haben, zeige ich Ihnen noch was anderes. Muss mal alles hier zumachen. Ich sage normalerweise, der Bildschirm ist eigentlich ein bisschen klein für diese Scherze hier. Das ist eine Demonstration, eine Simulation eines autonomen Fahrzeugs. So, was sehen wir hier? Wir haben hier ein Fahrzeug. So ein kleines Fahrzeug von oben gesehen, haben Sie zwei Räder, sowas, was Sie vorhin im Video gesehen haben. So ein Fahrzeug, vorne und hinten ein Laserscanner. Und dieses Fahrzeug wird jetzt von 4 Prozessoren gesteuert, um sich in dem Labyrinth einfach zurechtzufinden. Es soll da fahren. Das können wir einfach mal machen. Wir lassen das Fahrzeug einfach mal fahren. Wir wecken unser System auf. Und dann fängt das Fahrzeug irgendwann an, fängt sich an zu bewegen und fährt es hier durch dieses Labyrinth. Das Schwarze sind Wände. Um Ihnen zu zeigen, wie das funktioniert, kann ich einfach mal zeigen hier, das benutzt Laserscanner, ich zeige die mal an. Hier können Sie sehen, wie die Laser funktionieren, das heißt, also das misst über Laserstrahlen letztendlich die Entfernung zu den Wänden und versucht über die Informationen, Entfernung zu den Wänden, diesen Kurs zu finden und bewegt sich dann einfach hier durch dieses Labyrinth durch, wird es irgendwann hier um die Kurve fahren. Gut, wie gesagt, das fährt jetzt hier. Und das berechnet einfach, das kann man auch noch im anderen, ich kann es Ihnen nur kurz auf einem anderen Bildschirm mal zeigen, muss ich das, wie gesagt, Bildschirm ein bisschen klein, können wir das mal sehen. Hier sehen wir das auch nochmal, hier sehen wir noch den Laserscanner und was es im Prinzip macht, es berechnet einen Korridor. Es berechnet sozusagen jetzt aus dem, was Sie hier vorne sehen, ist genau das, was Sie hier sehen, es wird ein Korridor berechnet und die grüne Linie hier ist die Fahrstrecke, die das Fahrzeug dann daraus berechnet. Das ist so einfach das Steuerprinzip von dem Fahrzeug. Dabei wird das Fahrzeug jetzt, ich mache mal die Laser wieder weg. Fahrzeug wird jetzt von 4 Prozessoren gesteuert. Nämlich diesen 4 Prozessoren. Und hier laufen verschiedene Tasks drauf. Hier läuft zum Beispiel eben der Pilot, der läuft hier. Und Sie sehen auch die Pilotenreaktionszeit hier. Und jetzt gehe ich einfach mal her und mache mal, Eckenfahren ist sehr interessant. Also bei dem Fahrzeug, das Interessante ist, am Anfang hat sie sehr gerne in Ecken gefangen. Das hat eine Weile gebraucht, das Fahrzeug so, die Steuersoftware, das Fahrzeug so hinzukriegen, dass es sich nicht mehr in Ecken fängt. Jetzt fängt es mich an zu drehen zum Beispiel. Lassen wir es noch aus der Ecke rausfahren, das sieht man ein bisschen mehr. Es dreht sich aus der Ecke raus und fährt dann wieder. Wie gesagt, gesteuert wird es von diesen 4 Prozessoren hier. Wobei der Pilot hier da drauf sitzt. Jetzt gehe ich einfach mal her. Hat es gefangen, ja. Jetzt bin ich einfach mal frech und mache meinen Piloten kaputt. So. Das Fahrzeug bleibt stehen, aber in kürzester Zeit fährt es wieder weiter, weil der Pilot ist auf den nächsten Prozessor gewandert ist. Jetzt kann ich noch einen weiteren Piloten kaputt machen. Mache nochmal kaputt. Fahrzeug bleibt stehen. Jetzt hat sich der Pilot da oben hin verzogen, das Fahrzeug fährt weiter. Es hat nur noch 2 Prozessoren, das heißt, die Steuerung des Fahrzeugs ist jetzt von 4 Prozessoren auf 2 Prozessoren zurückgegangen, weil einfach jetzt hier 2 Prozessoren kaputt gegangen sind, das Fahrzeug fährt weiter. Wenn Sie mal beachten, die Reaktionszeit ist ein bisschen langsamer geworden als vorher, aber das ist der einzige Effekt. Mal gucken, das ein bisschen wegschieben, dass man sieht, wie das Fahrzeug hier fährt. Jetzt kann ich auch zum Beispiel Folgendes machen, ich kann zum Beispiel hier für Überhitzung sorgen, ich mache einfach mal das Kühlsystem des Fahrzeugs kaputt. Also von dem Prozessor her mache ich das Kühlsystem kaputt. Jetzt sehen Sie hier, wie die Temperatur hier steigt. Jetzt wird es langsam kritisch. Jetzt werden solche Suppressoren, solche Suppressorhormone ausgeschüttet, weil es ziemlich warm wird, der Prozessor. Und wenn Sie sehen, wenn Sie hier beobachten, die Anzahl der Tasks, die der durchführt, wenn wir es weiter beobachten, es werden immer weniger. Das heißt, durch Suppressoren übernimmt er jetzt einfach weniger Tasks. Und irgendwann mal ist es gar nicht so weit, dass er überhaupt keine Tasks mehr aufhört. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel hier, das Temperatur ist weiter gestiegen, sind wir bei 80 Grad. Jetzt wird es langsam wirklich kritisch. Und jetzt hat er sich entlastet, das heißt der Prozessor ist völlig entlastet worden, führt gar nichts mehr auf. Wenn ich jetzt aber hier mein Kühlsystem wieder herstelle, dann sehen Sie, wie er anfängt, wieder Aufgaben zu übernehmen. Und ihm zu zeigen, dass das Ganze aber kein Fake ist, nochmal, mache ich nochmal den vorletzten Prozessor kaputt, mache ich ihn auch mal ganz kaputt. Sie sehen, immer noch fährt das Fahrzeug. Und das mache ich den letzten Prozessor kaputt. So, jetzt ist Feierabend. Jetzt geht auch nichts mehr. Jetzt ist es wirklich stehen geblieben. Man muss bei dieser Steuerung muss ich wirklich alles kaputt machen. Ich meine, wenn ich jetzt hier noch beliebig weiter gewartet hätte, hätten Sie jetzt vollen Effekt gesehen, da haben wir die Zeit leider nicht dafür. Auf einem Prozessor führt es zur Überhitzung. Das heißt, der Prozessor wird jetzt langsam anfangen zu überhitzen, irgendwann wird das Fahrzeug auch kaputt gehen. Es wird dann irgendwann durch die Überhitzung wird er auch Tasks wegnehmen von dem Prozessor, aber ich habe keine Backup-Prozessoren mehr. Das heißt, irgendwann wird das Fahrzeug auch stehen bleiben mit einem Prozessor noch. Das heißt, mit einem Prozessor kann es nicht auf Dauer fahren, aber er ist immer in der Lage, das etwa 5 bis 10 Minuten zu fahren mit auch nur einem einzigen Prozessor, bevor es dann in Betrieb einstellt. Und wenn ja vielleicht bis dahin ein anderer Prozessor wieder online kommt, dann funktioniert das Ganze wieder. Gut, das wollte ich Ihnen kurz sozusagen noch als Demo zeigen. Das war eben einmal die Lichtsteuerung in dem Fahrzeug, Lichtsteuerung und das autonome Fahrzeug. Als Fazit meines Vortrags hier, künftige eingebettete Systeme stellen wirklich relativ große Herausforderungen an uns und Organic Computing, also sozusagen Lernen von der Biologie, ist ein interessanter Lösungsansatz. In dem Sinne kann, denke ich mal, wirklich ein Auto von einer Maus lernen. Ich habe Ihnen Beispiele mit dem künstlichen Mondsystem gezeigt. Und gut, ja, ich hoffe, Sie haben es halbwegs interessant gefunden. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne noch bereit für Fragen. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Applaus